Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Botthoff.
Hallo, seid mir gegrüßt zum letzten Podcast in 2020, oder?
Wir nächste Woche haben wir noch einen Termin, Matthias.
Ach, haben wir noch einen? Okay, dann ist der letzte Podcast vor Weihnachten. Denn heute nehmen wir auf am 23.12. für diejenigen, die es interessiert. Ja, und morgen ist ja dann Heiligabend, das Weihnachtsfest. Aber du hast recht, wir könnten eigentlich noch zum Abschluss des Jahres nächste Woche nochmal einen Podcast machen, wobei ja leider kein UFC-Event mehr stattfindet in diesem Jahr.
Dann lassen wir einfach das Jahr Revue passieren lassen. Ich weiß ja, wir hatten auch mal diese Episode gemacht, denke ich. Ich denke, Ende 2019 war das, mit unserem Kampf des Jahres, unser Event des Jahres und so weiter und so fort. Ich denke, da hauen wir nächste Woche was raus. Und was das Spannende bei sowas ist, ist, dass wir das letztes Jahr so gemacht haben, dass wir uns die Kategorien schon genannt haben, aber wir haben nicht untereinander abgesprochen, hey, du nimmst den und ich nehme den, weil dann haben wir nicht dasselbe, sondern hey, mach dir Gedanken dazu und dazu und im Podcast erst reden wir dann auch wirklich darüber. Vorher nennen wir gar nicht unsere Kandidaten.
Sollten wir in diesem Jahr wieder genauso machen.
Auf jeden Fall. Ich denke, dieser Podcast lebt auch von der Spontanität. Wir reden auch gar nicht über die Events, bevor wir aufnehmen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das viele wissen, aber wir sprechen ja nicht alles durch und drücken dann auf Record, sondern ja, wir nehmen eigentlich direkt auf, sobald es in den Call geht. Ne?
Ja, unser Podcast lebt von der Spontanität und wir wollen den Leuten einfach das Gefühl wiedergeben, dass sich halt da zwei Kumpels über Kampfsport unterhalten. Wir sind ja beides keine Vollprofis, könnte man sagen. Wir sind ja eigentlich nur Hobbyberichterstatter. Wir sind kein DC und kein Joe Rogan, sondern wir sind halt nur ganz klein in unserem mickrigen MMA-Deutschland. Wir hinken da halt noch ein bisschen hinterher, stimmt's?
Ja, aber wir kommen da auch noch hin. Dafür sind wir ja da.
Wobei mal ein Lob an der Stelle. Du bist ja die letzten Jahre echt gewachsen und hast dir eine Wahnsinns-Fanbase angearbeitet. Und ich möchte mir mal selber auf die Schulter klopfen. Ich war einer der Ersten, die dir gefolgt sind auf YouTube.
Ich weiß tatsächlich noch, ich habe dir das nie erzählt, Matthias, ne? Aber auch damals, als du mir dann quasi gefolgt bist bei Instagram und so weiter, ich war total geflasht. Weil ich war da natürlich auch noch mega klein und so weiter. Und ich war da natürlich, das war eine Ehre für mich, also wirklich. Ne? Das ist kein Witz. Ich war da total geflasht, ja.
Ich kann mich noch gut dran erinnern. Ich habe dir das erste Mal nachts geschrieben, als ich UFC geguckt habe.
Genau. Ich war da.
Kontakt entstanden, ne?
Ja, aber.
Aber Respekt an deine Arbeit. Du hast kontinuierlich wirklich immer gute Arbeit abgeliefert, bist da dran geblieben, hast dich weiterentwickelt und es ist mir jetzt immer noch eine Freude, die Videos von dir anzuschauen. Also auf alle Fälle eine Bereicherung für meine kleine Kampfsportwelt. Vielen Dank dafür.
Ah, danke, Matthias. Und auch gleich mal an alle Zuhörer nochmal. Der Mighty Matze hat einen neuen YouTube-Channel, den ihr auf jeden Fall abonnieren solltet. Und zwar Mighty Matze 2.0, meine ich, heißt er. Und dort werden bald wieder regelmäßig Videos erscheinen, ne?
Ja, freue ich mich drauf. Und mal schauen, vielleicht mache ich auch das ein oder andere Kampfsport-Video. Mal schauen, wie das insgesamt von den Abonnenten, Followern oder Fans, wie man die auch immer nennen möchte, dann gefordert ist und gewünscht ist. Und ich lasse mir da schon was überlegen. Ich bin jedenfalls gespannt und ich kann leider auf meinen alten Kanal nicht mehr zugreifen. Vielleicht geht das irgendwann nochmal, aber aktuell muss ich halt einen neuen Kanal machen. Aber gut, was soll's. Wer mir folgen möchte, der wird es auch beim neuen Kanal machen.
Auf jeden Fall. Deshalb lass ein Abo da. Ich muss auch wirklich sagen, wir kommen gleich zu den UFC-Events, aber was ich dir auch auf jeden Fall nochmal sagen wollte, deine Videos sind wirklich sehr, sehr spannend. Auch die Videos mit der Frau Dr. Martina Olesch zum Beispiel. Also du hast wirklich mega spannende Videos und für alle, die sich für sowas interessieren, schaut euch auf jeden Fall die Videos von Matze an. Wirklich mega spannend. Ein riesen Mehrwert. Kein viel drumherum Gelaber, sondern harte Fakten. Man kriegt die Info, die im Titel steht und so weiter. Also ich freue mich auch wirklich, wenn es dann wieder weitergeht.
Vielen Dank. Ja, jetzt haben wir uns gegenseitig gefeiert. Die Ersten haben schon abgeschaltet. Denken sich Schleimer, wann hören die auf damit? Aber wir wollen natürlich auch heute nochmal über die UFC sprechen und speziell über das letzte Wochenende, das letzte Kampfsportwochenende. Es war eine Menge los. Es war ja tatsächlich Boxen auch. Golovkin hat geboxt, Canelo hat gekämpft, wir hatten Glory, Badrahari hat gekämpft und wir hatten natürlich auch die UFC angeführt von dem Main Event mit Stephen Wonderboy Thompson.
Ja, sollten wir in den Prelims anfangen, denn dort hat Anthony Pettis gekämpft und zu Anthony Pettis gibt es ja noch was sehr, sehr Spannendes, ne?
Damit können wir gerne anfangen. Ist eine Nachricht, die mich ehrlich gesagt überrascht hat. Ich habe nicht damit gerechnet.
Ich auch nicht. Vor allem, weil Anthony Pettis diesen Kampf gewonnen hat. Er hat schön gewonnen, hat jetzt 2 Siege in Folge. Und er selber sagt ja, hey, es geht weiter. Er geht jetzt in das Lightweight. Er will neue Herausforderungen. Und was haben wir dann heute mitbekommen? Anthony Pettis ist raus aus der UFC.
Ja, krass. Krass. Gut, man hat es im Vorfeld angekündigt, dass einige Fighter die UFC verlassen müssen, wie auch immer. Aber auf Pettis wäre ich jetzt ehrlich gesagt nicht gekommen.
Ja, wobei man auch dazu sagen muss, ich denke nicht, dass Pettis gekickt worden ist. Der hat jetzt 2 Siege in Folge, ist 33, ehemaliger Champion. Ich denke vielmehr, er wollte jetzt neu verhandeln.
Ja.
Und die UFC hat ihm nicht diesen Stellenwert gegeben, den er wollte. Und hat dann gesagt, okay, dann bin ich raus. Ich denke schon, dass die UFC ihn behalten hätte, aber nicht um jeden Preis.
Ja, ich denke, dass die UFC auch sehr hart verhandeln wird mit ihren Fightern. Und wir haben halt mit Anthony Pettis jemanden, der eigentlich schon alles durch hat. Der schon ganz oben war, dann wieder abgerutscht ist, sich wieder hochgekämpft hat. Er hat eigentlich immer Top-Fights abgeliefert. Selbst wenn er verliert, hat er immer noch gute Fights gemacht. Ein sehr interessanter Kämpfer, der, glaube ich, überall gut ist. Ich finde, er hat nicht wirklich Schwächen. Ist ein guter Bodenkämpfer, im Stand sowieso. Und wir kriegen ja gleich noch den Spannungsbogen zu Stephen Wonderboy Thompson, weil den hat er ja spektakulär K.O. geschlagen.
Oh,
ja. Der erste richtige K.O., dem Wonderboy passiert ist, das war, glaube ich, so ein Superman-Punch, wenn ich mich richtig erinnere.
Vom Käfig, ne?
Ja, also spektakulär und so kennt man halt Anthony Pettis. Aber ja, er ist halt so ein Kandidat, wo man nicht mehr so richtig weiß, wohin mit ihm. Er ist weit weg von einer Titelchance, aber auch zu gut, um gegen irgendwelche No-Name-Fighter zu kämpfen. Und ja, vielleicht hat es da einfach bei den Vertragsverhandlungen ja keine Einigkeit gegeben. Und jetzt bin ich mal gespannt, was mit ihm passiert. Aber ihn kann ich mir gut bei Bellator vorstellen. Und das wäre natürlich auch einer, der ruckzuck einen Titel bei Bellator gewinnen kann.
Prinzipiell ja. Also die Sache ist natürlich die, sein Bruder ist ja auch bei Bellator, Sergio Pettis. Der ging auch raus aus der UFC hin zu Bellator. Ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht einen Tony Ferguson-Fight wollte, ein Rematch. Die beiden haben sich eine wirkliche Schlacht geliefert bei UFC 229, das Co-Main-Event von McGregor-Khabib. Ich kann mir vorstellen, dass die UFC gesagt hat, nee, wir sehen dich da nicht. Wir sehen dich nicht mehr oben. Wir sehen dich nicht mehr in den Top 5. Und dann hat er gesagt, okay, ich will aber nochmal Gold tragen. Ich bin erst 33. Ich habe 2 Siege in Folge. Und die UFC hat halt gesagt, nö, oder? Ja, aber so viel zahlen wir dir nicht. Hat er halt die Biege gemacht. Bellator wird ihn, denke ich, mit offenen Armen empfangen. Auch wenn ich da ein Problem sehe. Wen hat denn Bellator alles unterschrieben jetzt? Die haben jetzt Rampage Jackson, die haben einen Anthony Pettis wahrscheinlich bald, Yoel Romero, Anthony Johnson. Und wenn man diese Namen hört, dann denkt man natürlich bei einem Anthony Rumble Johnson, beim Yoel Romero, du denkst als erstes dann natürlich an die UFC. Bellator schafft es einfach nicht, eigene Stars zu kreieren. Jetzt mal im Ernst, der berühmteste Kämpfer bei Bellator ist Dylan Danis in meinen Augen.
Ja, Pitbull und ist auch schon ziemlich bekannt, oder?
Im Mainstream kennt einige Dylan Danis, weil er einfach der gute Kumpel von McGregor ist, so blöd es klingen mag. Gut, aber ich muss auch sagen, ja, und wenn, dann nur gegen Gegner, die nicht so stark sind wie er. Um das mal so zu formulieren. Gut, wen Bellator noch hat, das dürfen wir nicht vergessen, ist Chris Cyborg. Aber auch wenn ich Chris Cyborg höre, denke ich natürlich an das Monster bei der UFC. Das heißt, Bellator hat viele große Namen unter Vertrag. Bloß schafft es die UFC, diese Stars zu kreieren. Die UFC braucht diese Stars dann nicht mehr. Ja, und dann kriegt sie halt Bellator. Das ist das Problem. Die UFC hat nicht ihre eigenen Stars. Und wenn, dann wollen diese Stars hoch in die UFC. Michael Chandler zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Ja, da ist was dran. Aber wir kommen halt einfach nicht drum herum zu sagen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen verletzend anhört für Bellator, es ist letztendlich die zweite Liga.
Klar.
Kann man
merkt man auch bei den Kämpfen. Nennen.
Es ist halt leider so, oder?
Das merkst du aber auch, finde ich. Also ich denke, man merkt, ob man gerade einen Bellator-Fight schaut oder einen UFC-Kampf. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt auch schlechte Kämpfe in der UFC. Gar keine Frage. Aber, und genauso gut gibt es auch sehr gute Kämpfe bei Bellator. Aber prinzipiell, denke ich, merkt man schon einen starken Unterschied zwischen Bellator und der UFC. Man muss aber auch dazu sagen, Bellator ist Platz 2, auch mit einem großen Abstand zu Platz 1, zu der UFC. Aber sie sind wenigstens Platz 2. Sie sind trotzdem riesengroß. Und bei Bellator zu kämpfen, ist trotzdem was Besonderes. Etwas, worauf man stolz sein kann.
Ja,
es ist nicht so, dass außer die UFC alles Kacke ist. Aber die UFC ist nun mal das Maß aller Dinge. Also
ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich Profikämpfer wäre, ich sagen würde, ja, ich gehe zu Bellator und dort bin ich dann zufrieden. Sondern ich denke, das Ziel ist bei den allermeisten Kämpfern, Profikämpfern, die erfolgreich sind, das Ziel ist doch bei den allermeisten die UFC. Also jeder Hobbykicker oder so will doch gerne bei Bayern spielen oder Barca oder so. Das heißt ja nicht, dass es was Schlechtes ist, wenn man in der zweiten Bundesliga spielt, weil auch da bist du einer der besten Fußballer der Welt.
Definitiv. Und genau so verhält sich ja mit Bellator. Wer bei Bellator erfolgreich ist, hat natürlich richtig was drauf. Und das ist ja jetzt auch nicht verwerflich, weil letztendlich können ja nicht alle in der UFC kämpfen. Das sehen wir jetzt auch wieder, dass da aussortiert wird. Also können wir letztendlich nur froh sein als Fans und natürlich auch als Fighter, dass wir in Anführungsstrichen so eine zweite Liga haben wie Bellator. Und die machen ja jetzt keine schlechten Events. Das ist ja alles gut gemacht.
Eben. Also Bellator gibt sich Mühe, auch mit den Neuverpflichtungen. Aber es ist nun mal das Auffangbecken für ehemalige UFC-Stars. Das muss man natürlich auch so sagen.
Und ich sag's ja auch, Carsten, wenn ein Romero da kämpft oder ein Pettis, dann werde ich Bellator schauen.
Ja klar. Das Problem ist aber, Bellator kann ja nicht langfristig mit dem Plan. Ja, die unterschreiben dort und die machen dann ihre Kämpfe, aber in 3 Jahren siehst du keinen Romero mehr.
Ja, das ist halt das Problem, wenn die Athleten schon ein relativ fortgeschrittenes Alter haben, ne?
Ja, und dann hat die UFC auf der anderen Seite einen Anderson Silva damals aufgebaut. Der war jahrelang erfolgreich. McGregor ebenfalls. Khabib. John Jones. Adesanya jetzt. Die UFC hat langfristig diese Stars. Bellator halt nicht. Bellator veranstaltet dann halt mal Fedor gegen Chael Sonnen, wo beide über 40 sind.
Und was wir halt aktuell sehen, die UFC versucht halt doch immer wieder neue Wege zu finden, neue Talente an Land zu ziehen. Ich sag nur Dana White Contender Serie oder Ultimate Fighter, das Haus, ja. So die Sendung, mit was hier in Deutschland hat man doch auch mal so Big Brother. Big Brother des Kampfsports, nur halt auf einem ganz anderen Niveau, weil da halt wirklich echt gekämpft wird. Und nicht so ein, wir wollen jetzt nicht über Big Brother lästern, aber da hat man wirklich eine Reality-Show, die jetzt nicht gefaked ist oder nach Drehbuch läuft. Und auch da hat man natürlich kontinuierlich für neue Stars gesorgt. Also ich will nicht wissen, wie viele durch The Ultimate Fighter in die UFC gekommen sind. Tony Ferguson, Nate Diaz, nur spontan 2, die mir gerade einfallen. Aber da gibt es ja auch noch welche, die schon wieder weg sind. Also die haben unheimlich viel gemacht und jetzt mit der Dana White Contender Serie, so ein Kevin Holland etc., da sind schon richtig top Leute dabei. Oder auch unser deutscher Kämpfer, Niklas Stolze, auch über die Dana White Contender Serie reingekommen. Also da wird schon auch eine Menge Zeit und Geld in die Hand genommen, um neue Stars heranzuziehen.
Stolze kam damals auf Short Notice über die Fight Island, Dustin Stolzfuß kam über die Contender Series.
Entschuldigung, stimmt.
Aber es ist ein gutes Zeichen.
Stolz Fuß und Stolze, vollkommen richtig.
Es ist aber ein gutes Zeichen, dass wir so viele, dass wir mittlerweile einige deutsche Kämpfer in der UFC haben, dass man die durcheinander bringt, weil, naja, vor einer Zeit, da konntest du keinen durcheinander bringen, weil es keinen gab.
Ne? Ja, also ich habe noch nicht beide vor Augen und wir kennen sie auch beide, wir haben ja mit beiden auch schon gesprochen. Ich habe jetzt nur gerade verdreht, wie wer dann da in die UFC gekommen ist. Aber du hast vollkommen recht, wir sind nicht froh darüber, dass wir wieder Deutsche da haben. Und ich kann euch nur ans Herz legen, Leute, supportet die. Ja? Schaut euch mal auf Instagram oder Facebook die Jungs an und versucht die zu abonnieren, weil die haben es wirklich schwer, noch hier in Deutschland nach oben zu kommen. Und jeder, der MMA mag, der die UFC verfolgt, der sollte auch unsere deutschen Kämpfer so gut es geht unterstützen. Und so ein Abo bei Instagram oder so, das tut ja keinem weh.
Ja, vor allem muss ich auch dazu sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass in Amerika, wenn du dort sagst, du bist UFC-Fighter, dann denken sich alle, boah, was? Geil! Cool, krass! Wenn du in Deutschland sagst, du bist UFC-Fighter, dann denken die sich, such dir mal einen anständigen Job, junger Mann. Ja. Ne, das ist das Problem. Und die Jungs brauchen natürlich auch ihre Insta-Follower und so weiter für Sponsoren und so weiter, weil die leben davon. Und es ist nicht leicht, denke ich, vor allem, wenn man noch relativ frisch ist in der UFC, es ist, denke ich, nicht leicht, davon zu leben. Aber es sollte doch auch in Deutschland langsam dazu führen, dass man sagt, was, du bist UFC-Fighter? Ich meine, keiner würdest du sagen, du spielst bei den Bayern. Keiner würde sagen, such dir mal einen anständigen Job. Warum sagt man das zu einem UFC-Fighter?
Ja, da könnten wir jetzt lange diskutieren über das Thema. Aber da würden wir, glaube ich, sehr weit abschweifen. Wäre dann mal eine richtige, gute Geschichte für einen eigenen Podcast über das Thema. Aber ich denke, gerade unsere Zuhörer wissen die Schwierigkeit in Deutschland bezüglich dem Thema MMA. Wir haben das ja in den vergangenen Jahren immer erlebt, wenn die UFC Veranstaltungen hier in Deutschland gemacht hat. Was ist da für ein Heckmeck in den Medien gemacht worden? Als würden sie sich da abschlachten, als wäre es das Böseste, böser als die dunklen Mächte in einem Star-Wars-Film. Und da hat man halt auch gemerkt, dass viele, die darüber gesprochen haben, scheinbar noch nie so ein UFC-Event angeschaut haben. Denn wer wirklich mal genau hinschaut, der wird feststellen, dass es eigentlich keinen faireren und keinen respektvolleren Sport gibt wie diese MMA-Fighter oder Kampfsport generell. Denn wenn man überlegt, wie hart die im Vorfeld miteinander umgehen, wie hart die im Käfig miteinander umgehen, aber welchen Respekt die sich gegenseitig zollen nach dem Wettkampf, davon kann jeder, auch eine Gesellschaft kann davon nur lernen, wie man miteinander umgeht, unabhängig von Religion, Hautfarbe oder politischem Interesse. Die fighten und danach fällt man sie in die Arme, zu 99% aller Fälle.
Ja, so wie Khabib und McGregors Team nach dem Kampf. Die sind sich auch in die Arme gefallen. Nein, ich muss aber auch dazu sagen, mir ist eine Sache aufgefallen. Es gibt eine Zeitung in Deutschland, die berichtet total neutral über MMA und auch über die Kämpfe. Und auch wenn der ein oder andere das vielleicht kritisieren wird, ja, es gibt eine Zeitung, die berichtet sehr neutral. Zeitung, es gibt eine Seite halt, ne, die berichtet sehr neutral über MMA, über die Kämpfe und über die Geschichte und so weiter. Und das ist die Bild. Ohne Mist.
An der Stelle, ne?
Die Bild hat, natürlich, die Bild zeigt auch Wheel of MMA und KSW. Die können ja nicht sagen, dass es Assi ist und dann sagen, hier, schaut bei uns jetzt bitte KSW. Aber ich lese immer öfter normale Berichte über die UFC bei der Bild. Und das ist doch ein gutes Zeichen. Weil, wenn man jetzt eigentlich an Bild und MMA denkt, denken die meisten wahrscheinlich, da steht irgendwas Dummes. Aber nein, das sind absolut normale Artikel. Ich habe da sogar mal einen Artikel über James Vick gelesen, wo erklärt worden ist, warum er kurz vorm Abstieg ist, warum sein kommender Kampf so wichtig wird und seine Krass. Geschichte auch und so weiter. Und ja, so, also auch wenn das nicht gerade die unumstrittenste Zeitung ist, die Bild ist eine der ganz wenigen Zeitungen, die ganz normal über MMA als Profisport berichten.
Respekt. Gute Sache.
Ja. Gut. So viel dazu. UFC, wir waren bei Anthony Pettis waren wir, ne?
Anthony Pettis, ja, bei den Prelims.
Ja, würde ich sagen, machen wir einen kleinen Sprung zu Jose Aldo.
Eins deiner Lieblingsthemen, oder?
Aldo ist wirklich eins meiner Lieblingsthemen, vor allem, weil ich nie jemand war, der ihn großartig abgeschrieben hat. Und ich zwar gesagt habe, er war nach diesem McGregor-Fight nicht mehr derselbe, aber ich habe nie gesagt, mit dem ist es aus. Er musste diesen Kampf gewinnen. Wir haben ja, es ist in jeder Episode ist diese Entlassungswelle ein Thema. Er musste gewinnen, er hat gewonnen und das auch ziemlich stark, würde ich mal behaupten.
Ich finde, er ist super zurückgekommen und Jose Aldo ist so ein Fighter, den ich halt schon sehr, sehr lange verfolge. Ja, eigentlich wie jeden Fighter bei der UFC, weil ich bin halt schon so ein alter Sack. Aber was ich eigentlich sagen wollte, mit lange verfolgen ist, die Geschichte von diesem Mann, von diesem Kämpfer, der beschreibt ja praktisch die Rocky-Story. Der ist ja wirklich von ganz unten gekommen, hat zeitweise auf der Straße gelebt, hat dann im Gym, im Dojo gepennt und wirklich von ganz unten nach ganz oben gearbeitet. Und da kann man einfach einen riesen Respekt vorhaben. Er ist jemand, der eine Zeit lang unheimlich dominant war. Er galt als unbesiegbar, könnte man fast sagen. Und dann kam halt dieser Sensationskampf mit Conor McGregor. Und auch Conor, finde ich, hat einen Teil seiner Berühmtheit Jose Aldo zu verdanken, oder? Weil Conor hat ja seine ganze Karriere auf diesen Jose Aldo-Fight so ein bisschen aufgebaut. Diese Provokationen, ein Sieg nach dem anderen, dann zu sagen, pass auf, ich komme, ich will deinen Titel. Und sich dann da hochzuarbeiten, dann dieser Zweikampf und dann dieser Event, dieses spektakuläre Ende, dieser K.O. von Conor oder im Vorfeld die Psychospielchen. Also das war schon wirklich ein hartes Ding. Und du hast es treffend gesagt, nach dem Kampf war Aldo nicht mehr derselbe. Wobei ich finde, er hat trotzdem sich nicht gehen lassen oder hat komplett die Fassung verloren. Er hat halt schwere Kämpfe auch gehabt. Ich meine, er hat nach Conor gegen Max Holloway gekämpft als Beispiel. Da hat er zweimal verloren. Aber ich finde, gegen Max Holloway kann man halt auch mal verlieren. Und in der Phase 2017, 2018, da war halt auch Max Holloway einfach bärenstark. Und manchmal sind so Kämpfe ja einfach knapp, einfach enge Sachen. Gegen Marlon Moraes hat er verloren, wo ich ihn eigentlich als Sieger gesehen habe.
Mhm.
Gegen Alexander Volkanovski hat er verloren. Das war auch kein schlechter Kampf. Da ist er über die Runden gegangen und die Kampfsportfans wissen Bescheid. Volkanovski ist jetzt, ja, ist ja kein Loser, der Typ. Darf man nicht vergessen, dass der auch Champion im Federgewicht ist. Aldo hat gegen Petr Yan verloren. Anfangs sah er auch nicht so schlecht in dem Kampf aus. Es war vielleicht nicht sein bester Kampf, aber wir dürfen auch nicht vergessen, ich meine, das ist ja auch kein Fallobst. Auch das ist ein Champion. Das heißt, er hat nur Top-Leute gekämpft und da kann es halt auch mal passieren, dass man halt eine Niederlage bekommt.
Auf jeden Fall. Also, man muss auch dazu sagen, bei Marlon Moraes, das Thema, das hatten wir schon oft, er hat den Kampf offiziell verloren. Nichtsdestotrotz hat er dann den Titelkampf bekommen. Ne? Das heißt, es war Aldo. Aldo hat ja gegen Moraes verloren, aber Aldo hat den Titelkampf bekommen und nicht Marlon Moraes.
Ja, aber wie gesagt, meiner Meinung nach zu Recht. Ich kann es verstehen.
Man muss jetzt mal abgesehen von dieser Moraes-Niederlage, hat Aldo nur gegen Champions oder zukünftige Champions verloren. Ne? Volkanovski, Holloway, McGregor. Und das, ein Champion wirst ja nicht einfach so. Vor allem in der UFC.
Ja, und das sind ja auch wirklich enge Kämpfe. Ich denke mal, das kann auch wirklich bei einem Rückkampf schon wieder anders aussehen.
Mhm.
Teilweise knappe Dinger, die er da verloren hat. Und wie du schon sagst, das sind halt die Besten, gegen die er gekämpft hat. Da ist halt manchmal Sieg und Niederlage so nah beieinander. Schwierig. Ganz schwierig. Aber ich freue mich, dass er den Kampf gewonnen hat. Ich finde, er hat auch einen guten Kampf gemacht. Er hat gezeigt, dass er sowohl im Stand als auch im Boden wirklich einer der Besten ist. Und es wäre jetzt interessant zu sehen, wie es halt mit, Jose Aldo weitergeht. Es ist schwierig, was man jetzt mit ihm macht.
Ja, weil er ist nicht, er ist einfach nicht schlecht. Er ist immer noch stark. Das haben wir ja gesehen gegen Marlon Vera.
Ja, auf jeden Fall. Aber gegen wen willst du ihn jetzt kämpfen lassen? Er ist im Bantamgewicht und da ist Petr Yan Champion. Gegen den hat er schon verloren. Auch relativ dann eindeutig am Ende durch TKO. Auch wenn es die fünfte Runde war. Aber ja, wie viel Kämpfe wird er noch brauchen, bis er gegebenenfalls da dann mal einen Rückkampf bekommt?
Was wäre denn mit einem Kampf gegen Cody Garbrandt?
Ja, mega interessant. Aber ich weiß nicht, ob Cody Garbrandt darauf Bock hat, weil der zielt ja darauf ab, als nächstes gleich wieder einen Titelkampf zu haben. Der hat ja letztens gut abgeliefert mit seinem K.O.
Oder TJ Dillashaw.
Das wäre natürlich super, weil da haben wir einen, der muss jetzt erstmal zurückkommen. Der ist nirgendwo, glaube ich, in der Rangliste. Oder wo steht er im Moment? Der ist ja komplett aussortiert durch sein Dopingvergehen. Das heißt, der muss wieder so einen Einstiegsgegner haben. Und da wäre auf alle Fälle ein Kampf mit Jose Aldo mega interessant. Nur welchen Wert hat das für Jose Aldo, wenn Aldo gewinnt? Was bringt ihm das?
Ja, sein Spot in den Top 5. Er ist aktuell auf Platz 6 eingerankt, ne?
Aber es wird ihn keinen Platz nach vorne bringen, denke ich, weil Dillashaw ja nirgendwo gerankt ist. Und dann werden alle sagen, ja gut, jetzt ist er nicht gedopt, jetzt ist er halt ein Loser. Der Aldo hat ihn weggeputzt. Ich weiß nicht, ob Aldo das so viel bringen würde. Andererseits, gegen irgendeinen müssen sie ja kämpfen lassen. Können ja nicht alle sagen, wir haben keinen Bock auf TJ.
Oder wir machen einfach, ja, nee, der kämpft ja im Februar. Ja, ich hätte eigentlich gesagt Aldo gegen Frankie Edgar, aber Frankie Edgar kämpft im Februar gegen Corey Sandhagen. Schwierig. Ja, schwieriges Thema. Mal schauen, was uns die UFC da gibt.
Er steht in einer irgendwie ungünstigen Position, leider Gottes. Und man hat ihm ja jetzt auch mit Marlon Vera eigentlich jemanden gegeben, der weit hinter ihm steht.
Eben. Er konnte aus diesem Kampf gar nichts gewinnen. Ja. Ganz im Gegenteil. Ich meine, Chito Vera, der war ein bisschen im Hype, weil er eben Sean O'Malley demoliert hat. Ne? Ja, schwierig. Schauen wir mal, ne?
Ich bin gespannt und ich hoffe natürlich, dass er bei den Verhandlungen nicht zum Opfer wird.
Hoffentlich. Ja, Main Event war eigentlich zu erwarten, oder?
War das zu erwarten? Gute Frage. Stephen Thompson hat längere Zeit nicht gefightet. Ich weiß gar nicht, wann der letzte Fight von ihm war. Er war schon eine Zeit lang zurück. Ich war mir jetzt nicht sicher, wie gut oder wie stark er ist, weil mit Geoff Neal haben wir so einen etwas jüngeren, aufsteigenden Athleten, der, glaube ich, bis dato noch nie verloren hatte, oder?
Ja. Aber ich weiß, dass wir in der letzten Episode ja noch...
Nee, der hat schon Niederlagen gehabt. Der hatte jetzt eine gute Siegesserie.
Stand er nicht 12-0 oder habe ich gerade... Warte mal.
Nee, der hat schon verloren, aber bei der UFC hat er noch nie verloren.
Ah, okay, das...
Übrigens auch einer, der über die Dana White Contender-Serie reingekommen ist.
Mhm.
Und danach ja für spektakuläre Kämpfe gesorgt hat, tolle K.O.s drin hat. Also so einer, der richtig Dampf auf dem Kessel hat. Und ich hatte teilweise schon ein bisschen Sorge. Natürlich auf dem Papier ist Stephen Thompson da überlegen, aber man darf halt so jemanden wie Neil darf man einfach nicht unterschätzen. Und ich finde, es war ein geiler Fight. Ich bin immer begeistert, wenn ich Wonderboy im Käfig sehe, weil man ja eigentlich denken müsste oder sagen würde, dass mit dem Kampfstil man eigentlich im Käfig gar nicht überleben kann. Weil er hat ja nach wie vor sein Karate-Standing, er macht seine Karate-Techniken. Ich bin natürlich immer begeistert, weil ich ja aus der Ecke des Kampfsports komme. Mhm. Aber normalerweise würde man das nicht für möglich halten, dass einer mit dem Stil so Kämpfe gewinnen kann. Aber Wonderboy schafft das, auch wenn ich meine, dass er ein sehr hohes Risiko geht. Wenn man manchmal schaut, wo der seine Deckung hängen hat und mit was für Kicks der arbeitet. Also da habe ich schon die eine oder andere Schweißperle am Wochenende auf dem Sofa vergossen. Aber ich bin ein Riesenfan von ihm. Ich finde, die Art und Weise, wie er kämpft, ist sehr anschaulich, ist spektakulär. Und er setzt sich natürlich stark ab von allen anderen Kämpfern. Es gibt nicht viele, die in dem Stil kämpfen wie er. Spontan fällt mir ein, Lyoto Machida war ja auch mal Champion. Der hat auch so ein bisschen diesen Karate-Stil wie Wonderboy gehabt. Und auch ein Chuck Liddell hat auch so dieses Kenpo-Karate, hat auch diesen breiten Stand gehabt, sehr seitlich gestanden. Aber ansonsten ist es schon sehr, sehr selten, wie er kämpft. Und ja, erstaunlich, dass das so gut funktioniert.
Ja, ich denke, ist bei Wonderboy immer so ein Thema gewesen auch. Also viele haben sich auch die Frage gestellt, kann man überhaupt mit nur, in Anführungszeichen, nur mit einem starken Striking überhaupt so weit oben mithalten? Auf der anderen Seite haben wir das ja gegen Woodley gesehen. Ja, kann man. Mega knappe Kämpfe gegen Woodley geliefert. Also einen knappen und einen langweiligen Kampf, besser gesagt.
Einmal war unentschieden und einmal hat er verloren. Ne?
Ja.
Aber er hat auch zum Beispiel Robert Whittaker geschlagen. Er hat, und jetzt Thema natürlich auch immer wieder, George Masvidal geschlagen. Thema deines neuesten YouTube-Videos übrigens.
Genau, Masvidal.
Und Masvidal muss man auch erstmal wegputzen.
Absolut, gar keine Frage. Vor allem bei Masvidal. Der Kampf war auch gut. Ich habe ihn mir letztens nochmal angeschaut. War ein guter Fight von beiden. Wonderboy ist halt ja einer der besten Striker der UFC, oder? Kann man so unterschreiben.
Definitiv. Mir fallen da nur wenige ein, die diese Fähigkeiten haben, die so Bewegungen drauf haben, die so eine Reaktion haben, die so schnelle, gerade Hände schlagen etc. Es ist schon interessant anzuschauen. Natürlich haben wir einen Israel Adesanya, der da nochmal einen drauflegt. Aber Wonderboy Thompson hat schon einen Stil, ein Striking, was sehr beeindruckend ist, ja, muss man schon sagen.
Die Frage ist jetzt natürlich, in nicht einmal 2 Monaten wird Stephen Thompson 38.
Ja.
Puh, 38 ist schon, also ich muss sagen, für 37, ne, für fast 38 sieht Stephen Thompson richtig gut aus.
Und er hat ja schon einiges an Kämpfen auf dem Buckel. Ich glaube auch weit über 50 Profi-Kickbox-Kämpfe. Und da gibt es ja auch ziemlich viel ins Gesicht. Also er hat das schon gut gemacht und er ist halt everybody's darling. Er ist wirklich so ein Typ, der könnte auch hier bei Schwiegersohn gesucht oder so mitspielen oder Bauer sucht Frau oder so. Der passt da überall rein, in jede Dating-Show. Jeder wünscht sich den nachmittags.
Der Bachelor.
Genau, der Bachelor. Der passt wirklich überall rein. Die Frage ist halt, wie soll es mit seiner Karriere weitergehen? Wen gibt man ihn als nächstes? Wobei, ich würde so einen Kampf gegen Leon Edwards zum Beispiel, würde ich cool finden.
Masvidal
nochmal.
Masvidal wäre doch viel spannender als Covington. Sind wir mal ehrlich. Masvidal gegen Covington, da wird Masvidal wegrasiert. Kann man mir nichts erzählen. Masvidal gegen Covington, das wird ein einseitiges Ding.
Aber Masvidal will nach oben. Ich weiß nicht, ob der nochmal nach hinten schaut. Wobei, die trennen ja nur einen Platz. Masvidal ist, glaube ich, auf 4, Thompson auf 5. Also im Weltergewicht liegen die ja eng beieinander. Also es wäre schon eine Option. Aber ich vermute bei Masvidal, der will halt einfach die Money Fights. Der will die dicken Dinger. Also Titelkampf mindestens oder irgend sowas Spektakuläres. Ich weiß nicht, ob der auf Stephen Thompson Bock hat, weil das ist dem zu langweilig. Zu allglatt, der ist zu lieb. Ich glaube, Masvidal braucht lieber so einen, mit dem er sich fetzen kann.
Also Masvidal Nate Diaz.
Oder Nate Diaz, genau.
McGregor, ja.
Ah, genau.
Ja, das Problem ist halt, Covington wäre viel Trash-Talk, aber das Problem ist, Masvidal würde einfach diesen Kampf verlieren. Nimmt er dann lieber einen Kampf, von dem er ausgehen kann, dass er Chancen hat, gute Chancen. Natürlich hat er gegen Covington auch Chancen, nicht, dass hier jetzt jemand was sagt. Aber ich denke, ein Masvidal gegen Wonderboy wird spannender und knapper als Masvidal gegen Covington.
Könnte man denken, aber ich sag dir was, Wonderboy würde wieder gegen Masvidal gewinnen. Weil Masvidal ein Typ ist, der über sein Striking arbeitet. Und da denke ich einfach, dass Wonderboy ein Tick besser ist vom Striking her.
Ja, schwierig.
Masvidal ist vielleicht der komplettere Kämpfer, der härtere Hund, der mehr Finten und Tricks drauf hat und auch mal so ein bisschen dreckig kämpfen kann. Aber wenn der meint, er könne so ein sauberes Striking machen, so ein ne, da wird es schwierig gegen Wonderboy.
Schauen wir mal, ne?
Unmöglich, aber nicht unmöglich, um Gottes Willen.
Ja. Schauen wir mal. Gut, ja, Matthias, gibt's noch irgendwas?
Ja, wir könnten uns vielleicht noch ganz kurz darüber unterhalten, was jetzt aus Marlon Moraes wird.
Puh. Das ist ein schwieriges Thema. Ganz schwieriges Thema, ne?
Weil der scheint ja auch nicht mehr so richtig in der Spur zu sein. Also, der war doch früher so super, so eine Maschine.
Der ging richtig gut in diesen Cejudo-Fight.
Ja, Cejudo, die erste Runde war ja Wahnsinn.
Ja.
Davor hat er eine Siegesserie gehabt gegen John Dodson, gegen Aljamain Sterling, den hat er besiegt. Jimmy Rivera, der hat ja Top-Leute geschlagen. Und nach dem Kampf mit Cejudo, ich weiß nicht, was da los ist. Der ist doch nicht mehr der gleiche, oder? Gegen Jose Aldo, okay, das ging noch. War ein ausgeglichener Kampf auf Augenhöhe. Aber dann gegen Corey Sandhagen, bös K.O. gegangen, richtig bös K.O. gegangen.
Das war auch dieser Headkick, oder?
Fersendrehschlag, dieser Fersendrehschlag, dieser
Spinning-Hook-Kick.
Ja. Da war er richtig weg. Und auch jetzt gegen Rob Font oder Font, oder wie auch immer, irgendwas hat mir gefehlt. Und der ist ja jetzt noch nicht so alt mit 32 und da hätte man eigentlich mehr erwartet. Das war schon die zweite brutale Niederlage. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich denke mal, jetzt muss er sich erstmal beweisen und der dritte Kampf ist dann schon ein ziemlicher Entscheidungskampf für ihn, wie es mit der Karriere weitergehen soll.
Da wird Dana White ganz genau drauf gucken. Ne? Er ist von Platz 3 auf Platz 4 gerutscht im Bantamweight. Auf Platz 7. Ja, genau. 4 Plätze runter.
Deswegen, jetzt wird er gegen einen kämpfen, der relativ weit hinten ist als nächstes. Und ja, was passiert dann, wenn er den Kampf dann auch wieder verliert? Also.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, was passiert. Ich denke, da wird nicht lang gefackelt. Wenn die UFC glaubt, da ist sein Feuer weg, dann ist er auch weg wahrscheinlich.
Ja, jetzt machen wir uns natürlich, wir haben natürlich jetzt Panik, weil die UFC uns Angst gemacht hat. Wir haben jetzt Sorge um fast jeden Kämpfer, der 2-3 Mal hintereinander verliert.
Außer McGregor.
Der darf verlieren, ja.
Der darf verlieren, weißt du ja, wie es ist.
Ja, war eigentlich eine interessante Fight Night. Waren ja auch noch ein paar andere interessante Kämpfer mit Craig Hardy. Michael Pereira und Williams. Das waren schon klasse Dinger. Da bin ich auch mal gespannt, wie es mit dem weitergeht. Michael Michel, glaube ich, heißt der.
Ja.
Michel Pereira mit Michael. Wie es mit dem weitergeht, ist ein sehr spektakulärer Kämpfer, der jetzt so langsam in die Spur kommt und nicht mehr so viele Faxen, also seine Caboero-Techniken und Kram macht, sondern etwas stabiler, solider kämpft, hat einen sehr starken Striker geschlagen mit Williams. Einer, der richtig Knockout-Power hat. Auf alle Fälle zwei interessante Fighter, die sich mittlerweile in der UFC etabliert haben. Und bei Craig Hardy hat man mal wieder gesehen, ein kräftiger Punch ist noch nicht alles, sondern man muss halt auch die Kondition mitbringen und auch ein paar Fähigkeiten am Boden.
Ja. Hätte er mal seinen Inhaler benutzen dürfen zwischen den Runden, das wär's.
Tja, das ist die Frage. Wenn er natürlich wirklich so Probleme hat mit der Luft, dann wird er eh keine Zukunft haben in der UFC.
Aber ich frage mich, warum? Er war doch NFL-Profi, da brauchst du auch Ausdauer wie ein Bär, oder nicht?
Nö, nicht unbedingt. Je nachdem, welche Position du spielst, hast du ja immer nur kurze Sprints und danach ja wieder eine längere Pause.
Ja, stimmt. Die wechseln ja immer zwischen Defense und Offense, ne?
Ja, genau. Ja. Je nachdem, was du für eine Position spielst und so einen gewissen Sprint, so eine gewisse Distanz schaffst du ja mit relativ wenig Sauerstoff.
Ja klar, aber danach musst du dann erstmal wieder atmen. Aber das hast du halt im MMA nicht. Das ist dann doch eher so ein Marathon.
Ja.
Anstatt ein Sprint.
Ibura hat das gut ausgenutzt und ja, hat dann natürlich den Sieg davon getragen. Hat jetzt auch eine Siegesserie. Gucken wir mal, wie es mit dem weitergeht. Also letztendlich war es ein schöner Jahresabschluss, finde ich. Waren tolle Kämpfe.
Ja, dann würde ich sagen, was auch das mit der Episode. Das nächste Mal über Events sprechen wir im Januar. Und Matthias, da können wir uns gar nicht mal retten vor Podcast, denn da haben wir 3 Events innerhalb von 7 Tagen. Wir haben samstags Holloway gegen Cater, dann haben wir mittwochs Shimaev gegen Edwards und samstags dann wieder McGregor gegen Poirier.
Da mache ich ein Fass auf. Da
das wird geil. Also,
das ist ja, ich weiß gar nicht, womit wir das verdient haben. Das ist ja praktisch wie ein verspätetes Weihnachtsgeschenk für Kampfsportfans.
Das wird Wahnsinn, ja.
Absolut. Also da müssen wir uns beim Podcast überschlagen und da kann es natürlich passieren, dass wir mal wieder so einen extra speziellen langen Podcast machen müssen.
Ja, unsere Podcasts sind auch länger geworden. Ist dir das aufgefallen?
Echt?
Ja, also ich finde es gut. Wir reden auch nicht mehr so speziell. Ich finde es gut, dass wir zum Beispiel bei Anthony Pettis anfangen und plötzlich hören wir bei der Bild auf.
Ja, also das ist dir zu verdanken.
Ich mag das schon, ich mag das.
Jetzt wollte ich nur gerade mal schauen. Einer hat mir noch eine Frage, glaube ich, geschickt. Aber wo habe ich die jetzt abgespeichert? Ach so, höre gern den Podcast. Könnt ihr zum Ende des Jahres mal eine Folge machen, wo ihr prognostiziert, wer Champion im nächsten Jahr wird, so wie Kampfgeist MMA es auf YouTube gemacht hat?
Ah, machen wir.
Ist einfach. Ja, können wir machen, aber wir liegen ja meistens falsch mit unseren Vorhersagen.
Ja, deshalb sage ich...
Aber da kann ich auch nur sagen, es gibt ja noch andere Fachleute, zum Beispiel Andreas Graniotakis oder Sebastian Hackel oder die Kollegen von dir auf The Zone, die liegen genauso oft daneben wie wir. Das beruhigt mich dann immer ein bisschen.
Eben, ne? Und wenn jeder richtig legen würde mit seinen Prognosen, wären wir alle schon Sportwettenmillionäre, von daher...
Das ist ja auch das Spannende, das. Gerade beim MMA, weil du so viele Variablen hast. Die Kämpfe können so unterschiedlich verlaufen. Du kannst den besten Striker der Welt haben. Wenn der Gegner es schafft, den auf den Boden zu bringen, kann so ein Kampf einen komplett anderen Verlauf nehmen. Deswegen ist es, glaube ich, auch unheimlich schwierig, vorauszusagen, wer da gewinnt.
Ja,
und dann hier auf die sichere Seite zu gehen und immer zu sagen, ich nehme den, der höher gerankt ist, das wäre ein bisschen einfach.
Eben, und sind wir mal ehrlich, es wäre auch langweilig, wenn man immer den Gewinner kennen würde. Also hätten wir auf einer Fight Night nur Valentina Shevchenkos, das wäre ja langweilig, weißt du?
Ja, das macht es ja gerade aus. Und ich finde, mich freut es dann auch immer wieder, wenn ich falsch liege, weil dieser Überraschungseffekt, wenn du vorm Fernseher sitzt und denkst dir, Alter, das kann doch nicht sein, ich glaube das alles nicht. Das ist einfach zu geil. Also die Spannung muss schon sein und langweilige Kämpfe braucht kein Mensch. Da könnte man ja auch, Achtung jetzt, kleiner Gag, da könnte man ja auch Boxen gucken.
Ja.
Der war böse jetzt, oder?
Ja, Boxen ist halt so ein Thema für sich.
Ja, könnten wir jetzt ausschweifend drüber reden, aber das ist halt leider ein Problem, was wir im Boxen haben, dass halt einfach zu viele Kämpfe ausgesucht werden und als Füllkämpfe gemacht werden. Und da muss man halt der UFC mal wirklich ein Riesenkompliment aussprechen. Was da die Matchmaker so auf die Beine stellen, ist eigentlich immer spannend, sind immer Top-Kämpfe. Da gibt es keine Aufbaugegner und so einen Schrott, sondern wird wirklich Vollgas gegeben. Und das ist halt echt bewundernswert. Und deswegen, denke ich mal, lieben die Leute auch einfach diese Kämpfe.
Das muss ich ja auch dazu sagen. Bei Bellator hast du das teilweise. Da hast du einen Michael Venom Page, der kämpft 5-mal gegen irgendwelche Cans, gegen, ja, wörtlich übersetzt Dosen, aber man weiß ja, was gemeint ist. Dann trifft er auf einen Douglas Lima, wird brutal ausgenockt. Und bei der UFC, die fackeln da gar nicht lang, die bauen keinen Kämpfer über 10 Kämpfe auf. Die geben Shimaev einen Top-3-Gegner. Die fackeln einfach nicht lang. Die wollen dann auch wissen, ist Shimaev jetzt the real deal oder nicht? Die geben dem Leon Edwards und mal gucken, was der reißen wird. Aber das ist doch das Geile. Die UFC gibt nicht Shimaev 10, ungerankte Gegner, sondern gibt ihm 3-mal einen ungerankten Gegner. Mit Mershot hatte er aber schon einen starken Gegner. Und bumm, macht er den Sprung in die Top 3 vielleicht. Also die UFC fackelt nicht lang, setzt richtig gute Kämpfe an. Und deshalb bin ich auch ein großer Fan von der UFC.
Und genau deswegen haben wir im Januar diese mega geilen Kämpfe innerhalb von einer Woche. Also brutal, was da geliefert wird. Und da haben wir auch noch eine Menge Co- und Main-Events hinten dran. Und also da gibt es eine Menge zu bequatschen. Da freuen wir uns natürlich drauf.
Jo. Gut, dann würde ich sagen, war es das mit der aktuellen Episode. Matthias, ich danke dir wie immer. Und das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
Ja, auch vielen Dank an dich. Ich mach's kurz und knackig. Ich wünsche euch allen besinnliche, erholsame, schöne, gesunde Weihnachten.